ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
An allem war das verdammte Fernsehen schuld.
Na gut, es ist ein bisschen übertrieben. Es war hauptsächlich meine Schuld.
Ich habe mich einfach in Versuchung führen lassen. Eines Tages rief mich der Kommissario zu sich und hielt mir einen langweiligen Vortrag.
Die Zeiten haben sich sehr geändert. Auch die Polizei in Barcelona muss jetzt auf ihr Image achten. Die Dinge werden immer schwieriger.
Ich wusste sofort, dass er mich um etwas bitten wollte, das nicht zu meinen Pflichten gehörte.
Jemand aus dem Dezernat soll im Fernsehen interviewt werden. Wer das, hat man mir überlassen. Und da dachte ich, eine Frau macht sich in solchen Fällen immer besser.
Und ich habe zugesagt. Reine Eitelkeit.
Boten der Finsternis. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez Bartlett. Erster Teil, Fanpost.
Am Tag meiner Sternstunde erwartete mich im Fernsehstudio in St. Cugat ein Journalist, der durch seine Interviews mit eher schrägen Leuten berühmt geworden war. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich war originell, locker, ich zeigte mich menschlich und aufrichtig, sprach nett über Straffällige und stellte trotzdem eine Autorität dar. Kurz, ich spielte meine Rolle perfekt. Am nächsten Tag im Kommissariat bereute ich das sofort.
Aber hallo, Inspektora, Sie haben toll ausgesehen.
Ja, super, wenn Sie erlauben.
Der Kommissario rief mich in sein Büro, um mich zu beglückwünschen.
Ich wusste ja, dass Sie die richtige Wahl sind, Inspektora.
Mir wurde schwindelig. Konfus und etwas hilflos flüchtete ich in mein Arbeitszimmer. Dort lauerte schon Garçon.
Ah, die berühmte Inspektora Petra Delicado.
Ach, Garçon.
Soll ich mich an Ihren Agenten wenden oder kann ich Sie direkt ansprechen?
Ach, verarschen Sie mich nicht, Garçon.
Sie waren sehr gut.
Ich fühlte mich geschmeichelt und dämlich, wie ich war, glaubte ich ihm.
Post für Sie, Frau Kollegin.
3 Tage nach meinem Auftritt setzte eine Flut von Briefen ein. Im Kommissariat kam täglich bergeweise Post an. Und dann, eines Abends, fand ich zwischen den Briefen ein kleines Päckchen. Ein Päckchen hatte ich bisher noch nicht bekommen. Ich entfernte also neugierig das Packpapier. Zum Vorschein kam eine kleine schwarze Plastikschachtel. Ich nahm den Deckel ab und sah zunächst nur eine Schicht Watte. Dann hob ich die Watte ein wenig an und zuckte zurück. Meine Augen starrten auf ein Plastiktütchen, in dem schwamm sowas wie mein Magen rebellierte. Garçon? Garçon, kommen Sie her. Schauen Sie sich das an. Der Subinspektor beugte sich schwungvoll über die Schachtel. Dann machte er einen Satz rückwärts.
Was ist denn das?
Ich weiß nicht. Post von einem meiner Fans?
Ein länglicher Fetzen. Allem Anschein nach organisch. Färbung dunkelblau bis violett. Schwimmt in einer transparenten chemischen Flüssigkeit. Petra, entweder habe ich den Verstand verloren oder das ist ein menschlicher Penis.
Ja, ein abgetrennter Penis. Genauso sieht das Ding aus. Ich kramte das Packpapier hervor, in dem die kleine Überraschung eingewickelt war, und faltete es vorsichtig, um keine Spur zu zerstören, auseinander. Ohne Absender. Mein Name und die Anschrift sind mit dem Computer geschrieben.
Was halten Sie davon, Inspektora, wenn wir dem Kommissario einen Besuch abstatten?
Ja, der wirft bestimmt gerne mal einen Blick drauf. Der Kommissario reagierte genauso heftig wie wir.
Großer Gott.
Er fuhr angewidert zurück.
Sieht aus wie ein Schwanz.
So weit waren wir auch schon.
Schicken Sie das Päckchen samt Packpapier so schnell wie möglich ins Labor. Dr. Montalban von der Gerichtsmedizin soll sich sofort an dieses kleine Präsent setzen.
Gut, ich kümmere mich gleich drum.
Bleibt jetzt noch die entscheidende Frage. Wo ist der Rest?
Welcher Rest?
Was denn für ein Rest?
Na, der Mann dazu.
Ein schrecklicher Tod.
Ja.
kann tot sein, aber auch durchaus noch am Leben.
Morgen früh gehen Sie, Garçon, zum Richter. Er muss eine Untersuchung anordnen. Und wenn Sie das Päckchen im Labor abgegeben haben, dann klappern Sie die Notaufnahme der Krankenhäuser ab. Gut möglich, dass gestern oder vorgestern jemand eingeliefert worden ist, der viel Blut verloren hat.
Ade, schöner Feierabend.
Ach ja, und noch was. Spätestens in einer Stunde will ich die Berichte über Ihre aktuellen Fälle auf dem Tisch haben. Ich werde sie anderen Kollegen übertragen und Sie werden sich ausschließlich um diesen hier kümmern.
Ja, Senor.
Und Petra?
Ja.
Bis der Fall sich aufgeklärt hat, legen wir für Ihr Telefon eine Fangschaltung. Außerdem stelle ich Ihnen einen Streifenwagen vor die Tür.
Was? Oh nein, Kommissario, das kommt nicht in Frage.
Das glauben Sie. Vergessen Sie nicht, dass das Päckchen an Sie persönlich adressiert war.
Aber Kommissario, das ist lächerlich. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Außerdem...
Kein Außerdem. Ich entscheide das. Und basta.
Wutschnaubend machte ich mich an die Arbeit. Die Gedanken hüpften wie Flöhe in meinem Kopf. Warum hatte Kommissario Coronas von einem Fall gesprochen? Gab es einen Fall? Nichts wies darauf hin, dass wir einen Fall hatten. Ich hatte von einem anonymen Spender einen Penis erhalten. Das war alles. Als ich endlich mein Büro verließ, war es bereits dunkel. Ich fuhr heim, betrat mein Haus. Einem plötzlichen Impuls folgend, schaltete ich alle Lichter wieder aus, ging zum Fenster und spähte hinaus. Tatsächlich, da waren sie. Zwei Polizisten im Streifenwagen, genau vor der Haustür. Sie mussten mir gefolgt sein. Hallo?
Inspektora, sind Sie in Ordnung?
Wer ist da?
Verzeihung, ich bin's. Ich meine, Sargento Palafols. Wir stehen ja vor Ihrem Haus und als das Licht erst an und dann sofort wieder ausging, habe ich gedacht...
Ach, Sargento, tun Sie mir den Gefallen und denken Sie nicht. Ach gut, kommen Sie hoch. Ich mach auf.
Ja, wie Sie befehlen. Inspektora, sind Sie in Ordnung?
Ja, verdammt nochmal, ich bin in Ordnung. Als ich den Sargento und seinen Begleiter sah, ließ mein Ärger nach. Ich war fast gerührt. Vor mir standen zwei hoch aufgeschossene Bengel mit Engelsgesichtern, Cherubim in Uniform.
Ich bin Palafols, das ist Marquez.
Inspektora.
Guten Abend.
Inspektora, Sie müssen entschuldigen.
Ja, schon gut.
Der Kommissario hat höchstpersönlich...
Ja, natürlich. Sie haben den ausdrücklichen Befehl, von meiner Haustüre Wache zu schieben. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Tun Sie, was Sie wollen, machen Sie sich keine Sorgen. Verstanden?
Zu Befehl, Inspektora.
Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass die Sache mich kalt gelassen hätte. Als ich am nächsten Morgen ins Büro kam, war ich gespannt wie ein Bogen. Hatten wir nun wirklich einen Fall?
Setzen Sie sich, Inspektora.
Gut.
Wir haben schon die ersten Ergebnisse aus der Voruntersuchung. Termin, bitte fangen Sie an.
Das Objekt in dem Schächtelchen ist ein echter Penis. Der Richter hat polizeiliche Ermittlungen angeordnet. Dr. Montalban vom Gerichtsmedizinischen Institut wird das Objekt weiter untersuchen.
Na, viel Spaß dabei.
Ja. Das Labor konnte unzählige Fingerabdrücke von dem Packpapier abnehmen, aber für die Ermittlungen war bisher kein einziger brauchbarer dabei. Name und Anschrift, gewöhnlicher Computerausdruck von einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker.
Kurz, wir haben keinen einzigen Hinweis, der uns weiterbringt?
Doch. Auf dem Päckchen klebten mehr Briefmarken als nötig. Es wurde in einen Briefkasten eingeworfen und ging von dort zur Hauptpost, wo es abgestempelt wurde. Der Absender hatte nicht die richtigen Marken zur Hand, wollte wohl aber nicht riskieren, in einer Poststelle wiedererkannt zu werden. Vielleicht wollte er auch nicht, dass das Päckchen den Stempel seiner Stadtteilfiliale trug.
Ach, und gab es in den letzten Tagen irgendeinen kastrierten Toten?
Nein, Inspektora. Außerdem spricht man korrekterweise von entmannt. Entmanntem Toten. Nur der Penis ist unserer Kenntnis nach entfernt worden. Der Rest befindet sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch am Opfer.
Gut, gut, Subinspektor. Verschonen Sie uns mit Ihren medizinischen Fachkenntnissen.
Ein Entmannter ist in den Krankenhäusern der Stadt seit ewigen Zeiten nicht mehr vorgekommen. Und wenn das Opfer gestorben ist, dann muss die Leiche erst gefunden werden. Bis jetzt haben wir nada, nichts.
Nur die Autopsie des guten Stücks konnte uns jetzt also etwas mehr Klarheit bringen. In der Gerichtsmedizin erwartete uns schon Dr. Montalban.
Schauen wir mal, was uns diese kleine Leiche erzählen kann.
Er öffnete das Schächtelchen, holte das Plastiktütchen heraus und legte es auf den Obduktionstisch. Dann nahm der Doktor eine Schere vom Instrumententablett, stellte das Tütchen in eine Schüssel und schnitt es an einem Ende auf. Die Flüssigkeit lief heraus und es stieg ein kräftiger, beißender Geruch auf.
Formol.
Kein Alkohol?
Formol. 40-prozentiges Formaldehyd. Ist ideal zum Konservieren sämtlicher anatomischer Präparate.
Er entnahm Gewebeproben und legte sie auf kleine Plättchen.
Damit erfahren wir zumindest seine Blutgruppe und vielleicht bringt uns ja eine DNA-Analyse weiter. Was?
Entschuldigung. Ach, darauf reduziert sich am Ende alle Männlichkeit. Auf einen großen, leblosen Wurm.
Inspektora.
Es handelt sich um das Glied eines jungen Mannes. Und es ist merkwürdig, dass aber... Ich habe keinen Zweifel. Ich würde sagen, dass dieser Penis chirurgisch abgetrennt wurde. Der feine Schnitt des Skalpells ist genau zu erkennen.
Dann war es kein Unfall.
Nein, absolut nicht. Es handelt sich um einen präzisen Schnitt mit einem sehr scharfen Gegenstand. Der Penis ist genau an der Wurzel abgetrennt. Wäre die Entmannung Ergebnis eines Gewaltakts, sähe das hier ganz anders aus. Die Verankerung des Glieds im Schambereich macht einen so kräftigen Schnitt mit einem normalen Messer unmöglich. Können Sie mir gut folgen?
Ja, ja, viel zu gut.
Das und die Art des Einschnitts zeigen, dass das Glied chirurgisch abgetrennt worden ist. Höchstwahrscheinlich wurde erst mit einem Gummiband die Blutzirkulation abgeschnürt. Deshalb die blaue Stelle hier an der Wurzel.
So wie das klingt, kann diese Operation also nur von einem Arzt durchgeführt worden sein.
Nein, das habe ich nicht gesagt, Inspektora. Es kann ein Krankenpfleger, ein Medizinstudent, ein Biologe gewesen sein. Eigentlich kann das jeder, der einigermaßen geschickt ist. Das Amputieren eines Glieds ist relativ einfach. Eine ganz andere Geschichte ist das Wiederanfügen. Verstehen Sie?
Aber Sie können uns doch nicht erzählen, dass praktisch jeder... Was ist mit dem Instrument, mit dem diese Amputation vorgenommen wurde?
Na nun ja, es wurde aller Wahrscheinlichkeit nach ein chirurgisches Instrument benutzt. Aber das beweist noch nicht, dass ein Chirurg am Werk war. Es gibt Läden, die auf chirurgische Utensilien spezialisiert und für jeden zugänglich sind.
Und das Formol?
Da gilt dasselbe. Es wird offen in Apotheken verkauft.
Ohne Rezept?
Natürlich verkaufen die Apotheken es nicht eimerweise, um eine Leiche zu konservieren, aber in kleinen Mengen schon. Jede Schule, jede Universität, jeder Lehrer oder Student, sie alle können Formol benutzen. Schon kleine Kinder zerlegen Frösche im Biologieunterricht, konservieren monatelang Grashüpfer.
Gibt es bei der Verpackung etwas, das zu medizinischen Zwecken dient? Doktor, das Plastiktütchen, die Schachtel.
Nein, tut mir leid.
Oh, mein Gott.
Geht es Ihnen nicht gut, Fermin?
Doch, doch. Wenn Sie mich entschuldigen, ich warte in der Kneipe um die Ecke auf Sie, Inspektora.
Oh, schon in Ordnung, Subinspektor.
Ja, ja.
Ich komme gleich nach.
Für das hier ist nicht jeder gemacht.
Doktor, noch eines. Kann man herausfinden, ob der Mann noch lebte, als ihm das Glied abgeschnitten wurde?
Natürlich kann man das. Ich nehme an, dass der hier bei der Abtrennung noch gelebt hat. Das kann man an dem Glied erkennen. Wir nennen das vitale Reaktion. Was ich aber nicht sagen kann, ist, ob das Opfer bei der Entmannung oder als Folge davon gestorben ist. Doch a priori können Sie nicht von einer Leiche ausgehen.
Glauben Sie, dass der Penis schon vor längerer Zeit abgeschnitten wurde?
Das kann ich nicht mit Genauigkeit bestimmen. Das Formol fixiert das Gewebe. Klar ist jedoch, dass er gleich nach der Abtrennung vom Körper in Formol gelegt worden sein muss. Sagen wir mal, innerhalb von 24 Stunden. Wäre es später geschehen, hätte ich Zeichen von Verwesung entdecken müssen.
Gibt es noch etwas?
Nichts Wesentliches. In ein paar Tagen haben wir die Laboranalysen, DNA, Blutgruppe und so weiter. Haben Sie schon einen Verdächtigen?
Nein, niemanden, Dr. Montalban.
Ich werde die Gewebeproben auch nach Krebsspuren untersuchen lassen. Mehr fällt mir auch nicht ein. Schöner Mist ist das.
Kann man wohl sagen. Ich fand Garçon in einer Eckkneipe, wo er sich von seinem Genitalschock erholte. Zumindest hatte sein Gesicht wieder eine natürliche Farbe. Geht es Ihnen besser, Fermin?
Wie kann man nur so brutal sein? Die Verankerung des Gliedes im Schambereich macht einen so kräftigen Schnitt mit einem normalen Messer unmöglich. Mein Gott, so plastisch hätte ich es nicht gebraucht.
Sie reagieren da vielleicht als Mann etwas überempfindlich.
Ach, die ganze Angelegenheit verursacht mir Übelkeit. Eine Leiche ist was anderes. Aber wenn ich daran denke, dass der Typ jetzt da ohne Schwanz herumläuft. Was glauben Sie, was da auf uns zukommt, Inspektora?
Ich weiß es nicht.
Könnte es sein, dass der Täter eine Frau war, die ihren Vergewaltiger entmannt hat? Dann wäre auch klar, weshalb keiner der beiden zur Polizei gegangen ist, weil nämlich beide schuldig sind.
Sie haben es doch gehört. Mit Gewalt ist eine solche Amputation nicht möglich.
Also können wir nichts tun, bis die Analyse vorliegt.
Zu Hause dachte ich noch lange über all das nach. Ich ging spät ins Bett, schlief dann aber sofort ein. Kurz vor 2 Uhr klingelte das Telefon. Hallo? Hallo? Doch niemand antwortete. Ich hielt den Hörer einen Augenblick in der Hand. Dann hörte ich, wie jemand auflegte. Ich ging zum Fenster. Unten stand der Streifenwagen. Meine beiden Cherubim. Hinter der Windschutzscheibe sah ich den Lichtschein eines Streichholzes, das kurze Aufglühen einer Zigarette. Ein beruhigtes Lächeln huschte über mein Gesicht.
Blutgruppe 0 positiv.
Am folgenden Tag lagen uns die Resultate der Laboranalyse vor. Wir erfuhren nichts Besonderes. Es waren weder Spuren seltsamer Werkzeuge noch Krankheitssymptome gefunden worden.
Das ist doch scheiße. Da draußen läuft ein Mörder frei herum und wir haben nicht einmal eine klitzekleine Spur.
Fermin, im Augenblick haben wir nicht mal einen Toten. Da uns im Moment nichts übrig blieb als zu warten, machte ich früher als üblich Schluss. Ich fuhr nach Hause. Zu meinem Glück fand ich einen Parkplatz direkt hinter dem Streifenwagen meiner Bewacher. Doch der Wagen war leer. Alarmiert stürzte ich die Treppe zu meiner Wohnung hoch und da standen sie schon. Vor der weit geöffneten Haustür plauschten Marquez und Palafolz mit meiner Perle Julietta. Meine Vorfreude auf einen ruhigen Abend verflüchtigte sich augenblicklich. Ich hatte jetzt seit 2 Monaten eine Haushaltshilfe, Julietta. Anfang 20, eine Späthippie-Braut, vegetarisch und ökologisch, was hoffentlich nicht ansteckend war. Sie lehnte lässig in der offenen Tür, während meine beiden Engelsgesichter sie mit den Augen verschlangen.
Ah, Signora Delicaro.
Zu Diensten, Inspektora.
Die jungen Männer nahmen Haltung an, als befänden wir uns bei einer Parade. Palafolz, Marquez, einen schönen Abend noch.
Oh, ja, ja. Wir sind dann wieder unten.
Im Wagen.
Und was ist mit dir, Julietta?
Das Essen steht auf dem Herd, Signora Delicado.
Mir ist der Appetit vergangen. Meine beiden Beschützer turtelten mit meiner Haushaltshilfe und ich war eifersüchtig, lächerlich. Plötzlich fühlte ich mich furchtbar müde. Ich wollte einfach nur noch ins Bett.
Also dann, Julietta, bis morgen. Ja, bis morgen. Ach, Signora, da ist ein Päckchen für Sie angekommen.
Ein Päckchen? Wer hat es gebracht?
Der Briefträger heute Vormittag.
Das Päckchen lag auf dem Tisch. Es sah genauso aus wie das erste. Doch diesmal ging es an meine Privatadresse. Der anonyme Absender musste mir nach Hause gefolgt sein.
Scheiße, der Anruf heute Nacht.
Der Inhalt des Päckchens bot keine wirkliche Überraschung. Ich brachte den Penis umgehend zum diensthabenden Richter. Subinspektor Garçon begleitete mich ins Gerichtsmedizinische Institut, wo wir die bekannte Prozedur wiederholten.
Was Neues, Doktor?
Also 100%ig die gleichen Charakteristiken. Penis eines jungen Mannes, chirurgisch sorgfältig abgetrennt und sofort in Formol gelegt. Alles stimmt mit dem anderen Fall überein. Aber an diesem Penis habe ich etwas Ungewöhnliches gefunden.
Und?
Ein Tropfen, der von flüssigem Wachs stammen könnte, in Form eines Kreuzes.
Was Sie nicht sagen.
Tatsächlich befand sich mitten auf dem Penis etwas, das wie eine kreuzförmige Linse aussah.
Sind Sie sicher, dass das Wachs ist?
Ein Leberfleck ist das wohl nicht. Ein violettfarbenes Kreuz. Wollen Sie es noch mal sehen?
Am besten, Sie schicken es ins Polizeilabor.
Was halten Sie davon, Subinspektor? Sieht aus wie ein Zeichen. Aber ein Zeichen wofür?
Ich fürchte sehr, Inspektora, dass dies nicht das letzte Geschenk ist. Und wenn es sich, wie ich jetzt annehme, um einen Serientäter handelt, hat er bestimmt längst eine Lösung gefunden, wie er sich der Körper unauffällig entledigen kann.
Danke, Doktor. Dann haben wir jetzt wenigstens einen neuen Anhaltspunkt. Das war's auch schon. Gegen 5 Uhr morgens kriegten wir bestätigt, dass immer noch keine verstümmelten Leichen gefunden worden waren.
Es ist tatsächlich Wachs. Gewöhnliches Wachs. Angereichert mit Weihrauch oder einer anderen aromatischen Substanz.
So. Montalban hatte einen Volltreffer gelandet.
Leider nichts, was man nicht in jedem Kerzenladen finden kann. Na fein.
Dann klappern wir also Kerzenläden ab, Fermin.
Nichts, was ich lieber tät.
Wir gingen in ein Geschäft in der Nähe der Kathedrale. Dort gab es jede Menge Artikel für den religiösen Gebrauch. Der Laden war klein und machte einen schäbigen Eindruck. Trotzdem waren Menge und Vielfalt an Kerzen beachtlich. Meterhohe Kerzen mit erstaunlichem Durchmesser, Altarkerzen mit seltsamen Initialen, Totenlichte, den verschiedensten Heiligen geweihte Votivkerzen und Prozessionskerzen. Hinter dem Tresen stand eine ältere Verkäuferin. Sie war verblüfft, als wir unsere Ausweise zeigten. Polizisten gehörten bestimmt nicht zu ihren Stammkunden. Sie untersuchte den Tropfen genau, zerdrückte ihn zwischen den Fingern.
Mhm. Diese Art Wachs kommt mir schon bekannt vor. Eine Votivkerze, die nicht sehr häufig verkauft wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Barcelona noch andere Geschäfte gibt, die sie führen.
Na, das nenne ich mal Glück. Und woran erkennen Sie denn, dass es sich genau um diese Kerze handelt?
Na, an der dunkelvioletten Pigmentierung und am ungewöhnlich hohen Weihrauchgehalt. Wir bestellen jährlich höchstens 4 oder 5 Schachteln davon, mehr nicht.
Und wer kauft sie?
Wir verkaufen fast alle an die Damas Negras.
Die Damas Negras?
Das ist ein Orden mit einer Klosterschule in der Via Augusta. Hm.
Und haben Sie diese Kerzen noch an jemand anderen verkauft?
Ja, richtig, an einen jungen Mann vor etwa 2 Monaten.
Kannten Sie ihn?
Nein. Ich erinnere mich nur daran, dass er jung war, weil er ein Motorrad vor der Tür geparkt hatte. Ich habe noch gesehen, wie er die Kerzen in einem Kasten verstaut hat, seinen Helm aufsetzte und wegfuhr.
Können Sie ihn uns noch genauer beschreiben?
Jung, schlank, so um die 20, sah aus wie ein Student oder so. Er ist reingekommen und hat Votivkerzen verlangt. Ich zeigte ihm die Muster und er hat sich für diese entschieden. Er nahm 2 Schachteln.
Wie viele Kerzen sind in einer Schachtel?
50.
Und das hat Sie nicht stutzig gemacht?
Nein. Warum?
Weil Ihre Kunden doch sonst offensichtlich zur Kirchenwelt gehören.
Überhaupt nicht. Hier kann jeder kaufen. Die Leute denken immer, das mit der Kirche ist nur was für Nonnen und Alte, aber das stimmt nicht. Gott sei Dank reicht die Glaubenslehre weiter.
Sie haben ihn nicht gefragt, wozu er die Kerzen braucht?
Nein, das hier ist kein Waffengeschäft. Zum Kauf von Kerzen braucht man doch keine Genehmigung.
Das weiß ich ja. Entschuldigen Sie. Ich versuche mir nur ein Bild zu machen. Vielleicht gibt es ja ein religiöses Motiv.
Ihr Ansatz ist falsch, Inspektora. Nur weil Sie diese Kerzen mit Ihrem Fall in Verbindung bringen, verdächtigen Sie gleich die Gläubigen.
Aber es handelt sich um Kerzen, die zu religiösen Zwecken benutzt werden.
Inspektora, bitte denken Sie daran, dass man Votivkerzen auch für einen nicht-katholischen Zweck kaufen kann. Und ich sage bewusst nicht-katholisch, weil es sich auch um Rituale anderer Religionen wie Hinduismus oder Buddhismus handeln kann. Kannst du schweigen von der großen Zahl von Sekten, die immer mehr Anhänger unter der Jugend finden? Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass das dem Papst große Sorge bereitet.
Nein, das wussten wir nicht.
So ist es aber. Außerdem ist nicht jeder, der Kerzen anzündet, gläubig, Inspektora. Schließlich ist auch nicht jeder, der Hasenbraten isst, Jäger. Tja, das Leben ist ein Mysterium. Meine Herrschaft.
Ein Mysterium.
Als wir gingen, war ich durcheinander. Garçon ging es ähnlich.
Diese Alte hat uns vollständig eingewickelt.
Das Schlimme ist, dass sie recht hat.
Wie, sie hat recht?
Herr Subinspektor, wir haben wirklich nicht genug Hinweise, um von Rom bis Santiago de Compostela die Kirche aufzumischen.
Das Wachskreuz auf dem Penis? Der junge Mann, der 2 Kartons Kerzen gekauft hat?
Das reicht nicht. Später telefonierte ich mit Jorge Rios, Oberst der Mossos de Squadra der katalanischen Polizei. Er war mit den Sektenfällen betraut und gab uns Name und Adresse eines Sektenexperten. Es war nicht schwierig, ihn zu finden. Ich fuhr zur Plaza Ferrinha, suchte die Hausnummer und stand zu meiner größten Verblüffung vor einer der großen Kirchen im Zentrum. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass der Experte selbst ein Kirchenmann war.
Ich weiß ein wenig Bescheid über den Fall, in dem Sie ermitteln, Inspektora, und ich sage Ihnen gleich, dass ich Ihnen da nicht helfen kann.
Ja, aber man hat...
Ich weiß nicht, ob in Spanien satanistische Sekten existieren oder solche, die Opferrituale praktizieren. Meine Kenntnisse beschränken sich auf die bekanntesten Sekten. Einige sind legal aktiv, andere per Gerichtsbeschluss verboten. Ein hoher Prozentsatz der Sektenmitglieder sind junge Menschen unter 30. Sie kommen aus der oberen Mittelschicht und verfügen über ein gutes Bildungsniveau.
Wie das, Padre?
Villalba. Ganz einfach. Es handelt sich um Menschen mit emotionalen Problemen, vielleicht mit introvertiertem Wesen oder ausgeprägten Komplexen. Menschen, die von ihren Problemen erlöst werden wollen. Und die Sekten wissen sehr gut, wie sie Kontakt zu ihnen aufnehmen. Haben sie sie dann in ihren Fängen, verabreichen sie als erstes eine Gehirnwäsche. Das Ziel ist immer dasselbe, dem Neuling zu zeigen, dass auf der einen Seite die erlösende Sektengemeinschaft steht und auf der anderen die normale Gesellschaft, korrupt und feindlich.
Soweit schön und gut, aber können Sie sich wirklich vorstellen, dass eine Sekte sich an einem Mitglied mit einer Entmannung rächt? Weil er, sagen wir mal, das Gelübde gebrochen hat oder aus der Organisation aussteigen will?
Das kann ich nicht sagen, Inspektora. Eigentlich scheint es brutal und unmöglich. Aber fast alle Sektenführer üben absolute Kontrolle über ihre Mitglieder aus. Oft handelt es sich um Personen mit psychopathischen Strukturen und wenig Skrupeln, die es genießen, unbegrenzte Macht auszuüben und nebenbei reich zu werden. Obwohl
was?
Obwohl es in Spanien keinen Präzedenzfall gibt. In den hier aktiven Sekten ist bisher kein Blut geflossen, soweit wir wissen. Ich habe Ihnen hier ein Dossier mit all meinen Unterlagen über Sekten in Spanien zusammengestellt. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, rufen Sie mich an.
Vielen Dank, Padre. Im Kommissariat traf ich auf einen deprimierten Garçon.
Keine Verdächtigen, keine Leichen, keine Vermissten, keine Entmannten in Krankenhäusern. Absolut null.
Also nochmal von vorn. Mit welchen Opfern haben wir es zu tun?
Inspektora, wir drehen uns im Kreis.
Dann lesen Sie das hier.
Was ist denn das?
Ein Dossier über Sekten. Machen wir uns daran, es durchzuarbeiten. Wir teilten uns das Material auf und arbeiteten das Dossier konzentriert durch. Keine dieser Sekten schien irgendetwas Reizvolles zu haben. Wie aus den Unterlagen hervorging, wurden alle Mitglieder auf hinterhältige Weise rekrutiert und innerhalb der Organisation ausgebeutet. Sexuell, als kostenlose Arbeitskräfte oder sie wurden finanziell ruiniert. Die Gehirnwäsche, die Menschen dazu trieb, bei so etwas mitzumachen, musste total sein.
Trotzdem, irgendwie kriege ich das nicht zusammen, dass junge Männer fachgerecht entmannt werden, damit sie die Sekte nicht verlassen. Ich weiß nicht. Irgendwie unverhältnismäßig.
Ja, schon. Aber
wenn Sie sich die Berichte ansehen, gibt es immer mal wieder einen, dem es gelingt, zu entwischen. Und unsere hypothetischen Ex-Jünger lassen sich widerspruchslos auf die Schlachtbank führen? Warum schweigen sie? Selbst noch nach der schrecklichen Verstümmelung.
Inspektora?
Ja?
Das ist für Sie angekommen.
Nicht schon wieder.
Nicht schon wieder.
Diesmal wollte neben dem Kommissario sogar der Richter bei der Autopsie des Gliedes anwesend sein.
Dr. Montalban, öffnen Sie jetzt bitte das Päckchen.
Doch als Montalban das Päckchen unter eine grelle Lampe legte und sich dran machte, es zu öffnen, entdeckte ich etwas.
Herr Alt! Warten Sie noch einen Augenblick. Sehen Sie? Da, der Poststempel.
Das Päckchen kommt aus Tarragona.
Die beiden anderen sind in Barcelona abgestempelt worden.
Gibt es sonst noch äußerliche Unterschiede, Inspektora?
Alles andere ist absolut identisch, Senior Richter. Trotzdem sollten wir analysieren lassen, ob der Schrifttyp mit dem vorigen übereinstimmt.
Gute Idee, Petra. Ordnen Sie das an. Fahren Sie fort, Dr. Montalban.
Wir alle starrten wie hypnotisiert auf den Seziertisch. Als Montalban das Papier entfernt hatte, kam die uns wohlbekannte Plastikschachtel zum Vorschein. Und in ihrem Innern der dritte Penis. In einer mit Formol gefüllten Plastiktüte.
Bingo.
Mein Gott.
Und dieses war der dritte Streich.
Der Pathologe bestätigte nacheinander seine früheren Diagnosen. Fachgerechte Abtrennung, das Opfer ein junger Mann, Gewebe, das keine Anzeichen von Schrumpfung aufwies, woraus man schließen konnte, dass das Glied gleich nach seiner Amputation in Formol eingelegt worden war.
Sonst gibt es nichts Auffälliges?
Auf den ersten Blick, nein. Warten Sie.
Er zog mit einer Pinzette die schlaffe Vorhaut zurück
und darunter kam die runzlige Eichel zum Vorschein. Dann fiel etwas auf das blütenweiße Tuch.
Und was ist das? Wie soll ich das wissen, Kommissario?
Montalban schob das winzige Objekt mit der Pinzette hin und her und hielt es schließlich unters Licht. Ich glaubte, etwas Hartes, Quadratisches mit weißlichem Schimmer zu erkennen.
Herrschaften, das fällt nicht in mein Ressort. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das ein Stückchen Stein, Marmor oder sowas ist. Ein Steinsplitter vielleicht.
Ich schlage vor, Sie schicken es direkt ins Polizeilabor.
Wird gemacht.
Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden und bitte, größte Diskretion.
Oh, keine Sorge, Senior Richter. Am nächsten Morgen konnten wir die Ergebnisse der Laboranalyse kaum abwarten.
So, Sie schreiben, dass der Splitter von einem ganz besonderen Stein stammt. Ein weißer Kalkstein zum Hausbau, voller kleiner Fossilien, der nur in einem einzigen Steinbruch bei Uldecona abgebaut wird.
Na also?
Uldecona ist knapp 100 Kilometer von Tarragona entfernt.
Na und? Es ist dieselbe Provinz. Um die schlechte Laune meines Kollegen zu vertreiben, schlug ich vor, auf dem Weg nach Uldecona etwas essen zu gehen. Garçon war einverstanden.
Haben Sie diese Tintenfischlein probiert, Petra? Ich würde jeder Sekte beitreten, wo es sowas jeden Tag zu essen gibt.
Meinen Sie das ernst?
Aber ja doch. Das Essen ist hier einfach zum Anbeten.
Da haben Sie recht. Hier würde ich auch regelmäßig hinpilgern.
Wir machen uns zwar lustig, Inspektora, aber am Ende landet doch alles bei der Religion. Dem einen sein Essen, dem anderen sein Seelenheil.
Aber sehen Sie sich die Leute hier an. Wenn Sie ihnen ein Weilchen zuhören, wird Ihnen klar, dass die nur übers Geld reden. Wir widmen uns wenigstens idealistischeren Dingen.
Zum Beispiel?
Die Wahrheit ins Licht zu bringen.
Sie wollten sagen, einem Phantom hinterher zu jagen. Was haben wir denn bis jetzt? Wachs in Kreuzform? Ein Typ auf einem Motorrad? Ein Steinsplitter aus einem Steinbruch, 100 Kilometer entfernt von dem Ort, wo unser letztes Päckchen herstammt?
Um 4 Uhr nachmittags kamen wir beim Kalksteinbruch an und unterhielten uns mit dem Chef. Wir fragten ihn nach seiner Kundenliste. Der Steinbruch erhielt nur Großaufträge. Leute, die kleinere Mengen Kalkstein brauchten, wandten sich an die entsprechenden Baumärkte. Und die haben keine direkte Beziehung zum Kunden.
Hinterlassen Sie Name und Anschrift, wenn Sie im Gemüseladen einkaufen?
Verstehe.
Zumindest können Sie davon ausgehen, dass sich der Kunde im Umkreis von 100 Kilometern finden lässt.
Warum?
Weil es kaum rentabel ist, den Kalkstein über größere Strecken zu transportieren. Zu teuer. Jede Region hat ihren eigenen besonderen Stein.
Könnten Sie uns den hiesigen Stein einmal zeigen? Er führte uns ins Lager. Alles dort war mit einer feinen Staubschicht überzogen. Zwischen zwei großen, glatten Steinblöcken bückte sich Garçon und pickte einen kleinen Splitter auf.
Inspektora, jeder kann solche Steine im Baumarkt kaufen. Es war völlig sinnlos, hierher zu fahren.
Aber der Stein sollte uns schließlich was sagen. Erst das Kreuz, dann der Splitter. Der anonyme Versender will uns irgendetwas mitteilen. Wir müssen die Kundenliste durcharbeiten.
Aber was sollen wir denn mit dieser Kundenliste anfangen, verflucht nochmal? Jeden Einzelnen befragen?
Wir werden nur die aus der Provinz Tarragona überprüfen.
Ah.
Vergessen Sie den Poststempel auf dem Päckchen nicht. Im Kommissariat gingen wir die Liste durch.
Eine Menge Kundschaft. Und nicht nur Kunden aus dem Umland. Es gibt sogar Ausländer, die sich damit einen Bungalow bauen. Hören Sie, Jean-Pierre Dolmont, James Wood. Ja, sogar einen Russen, Sergei Ivanov. Wo zum Teufel sollen wir anfangen? Und was sollen wir die fragen? Haben Sie vielleicht gerade ein paar Jungs entmannt und ihnen dann aus fossilem Stein ein Pantheon gebaut? Das ist doch absurd, Inspektora.
Machen Sie mich nicht nervös, Garçon. Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Ich ließ den fluchenden Garçon im Büro sitzen und fuhr nach Hause. Erschöpft und frustriert sank ich früh ins Bett. Als ich vom Telefonklingeln aufgeschreckt wurde, wusste ich nicht, wer ich war und woher ich kam. Und noch viel weniger begriff ich, von wem die hektisch ausgestoßenen Worte kamen, die ich hörte.
Hallo, wer spricht denn da?
Wie, wer spricht? Ich bin's, Inspektora Garçon.
Oh.
Geht's Ihnen gut?
Ja, ja, Garçon. Garçon, was ist denn passiert?
Es ist sehr wichtig. Die Leiche eines jungen Mannes ist gefunden worden.
Und?
Er hat einen amputierten Penis, Inspektora. Das heißt, ich meine, ach, er hat natürlich keinen mehr. Ich warte im Büro auf Sie.
In der Nacht war die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden. Er war ungefähr 22 Jahre alt und trug keine Ausweispapiere bei sich. Oberflächlich wies die Leiche keine Spuren von Gewaltanwendung auf. Doch bei genauerer Untersuchung hatte man festgestellt, dass am Körper der Penis fehlte.
Soweit ich das zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, ist die Wunde frisch. Die Amputation ist mit derselben Technik wie die anderen ausgeführt worden. Allerdings scheint der Junge nicht an den Folgen gestorben zu sein. Es gibt keine Blutergüsse oder Anzeichen einer Infektion.
Wie lange ist er schon tot?
Fast 24 Stunden. Er muss kurz nach der Entmannung gestorben sein. Sehen Sie sich die noch frischen Schnitte an.
Wie ist er gestorben?
Das kann ich Ihnen erst nach der Autopsie sagen.
Im Gegensatz zu Gasson wollte ich nicht dran teilnehmen. Der Subinspektor hatte wohl etwas zu kompensieren. Ich wartete lieber im Flur und ließ meinen Gedanken freien Lauf.
Einen Mann zu entmannen. Grausam.
Es kam mir in den Sinn, dass es sich um eine homosexuelle Geschichte handeln könnte.
Vielleicht kann das ja die Autopsie klarstellen.
Die Kleidung des Jungen wies auf einen Angehörigen der Mittelschicht hin.
Vielleicht sogar der Oberschicht. Aber sagt das etwas aus?
Ich war mittlerweile so durchgeknallt, dass ich laut mit mir selber sprach.
Sie sind müde, nicht wahr, Inspektora?
Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Sie haben mir doch nicht schon die ganze Zeit zugehört.
Zugehört? Ich glaube, ich hatte anderes zu tun.
Oh ja, sicher. Und wie ist der Mann nun gestorben, Doktor?
Würden Sie mir glauben, wenn ich sagen würde, eines natürlichen Todes?
Was wollen Sie damit sagen?
Ganz einfach. Dass es außer einem Herzstillstand keinen klinischen Befund gibt. Es gibt weder Anzeichen von Gewalteinwirkung noch nachweisbare Spuren einer Vergiftung.
Ach, und?
Nicht und. Aber. Es gibt immer ein Aber. Wir reden nicht von einer normalen Leiche, sondern von der eines entsetzlich verstümmelten Mannes. Das ändert den Blickwinkel und bringt mich auf den Gedanken, dass der Junge bei der Operation gestorben ist. Begründung: die Narbe. Sie ist schlampig genäht. Es wurden nur schnell 4 Stiche gemacht, wie in der Chirurgie üblich, wenn die Person unter dem Messer gestorben ist. Wozu soll man sich da noch große Mühe geben, verstehen Sie?
Ist es möglich, Ihre These zu belegen?
Ich hoffe doch. Nun müssen wir ihn erst einmal identifizieren. Ich habe Blutproben entnommen und zur Analyse geschickt. Und sein Gebissabdruck muss noch untersucht werden. Sie können morgen mit dem Ergebnis rechnen.
War der Junge homosexuell?
Homosexuell? Nein, keine Anzeichen.
Haben Sie sonst etwas gefunden, was für uns aufschlussreich sein könnte?
Alles scheint darauf hinzuweisen, dass es sich um einen gesunden und normalen jungen Mann handelte. Er hat keine einzige Operationsnarbe.
Ach Gott.
Was haben Sie, Inspektor?
Ach, nichts. Es ist alles nur so verwirrend. Aus welchem Grund auch immer man diesen Jungen entmannt hat, warum wurde seine Leiche hinterher nicht begraben? Oder wenigstens besser versteckt?
Vielleicht wollte wer auch immer, eine Sie oder ein Er, den Körper so schnell wie möglich loswerden. Aus einer akuten Bedrohung heraus oder einfach aus Angst erwischt zu werden.
Ja, das kann sein. Also dann, gute Nacht, Doktor. Bis morgen. Ach, was ist denn mit dem Subinspektor?
Oh, der schlummert selig auf einem der Sektionstische.
Den Toten zu identifizieren war einfacher, als wir geglaubt hatten. Nachdem wir den ganzen Tag lang herumtelefoniert und Dateien durchstöbert hatten, kam gegen Abend eine Vermisstenanzeige. Ein Student war seit 1,5 Tagen nicht zu Hause aufgetaucht. Der Vater, ein Herzspezialist, begleitete uns ins Leichenschauhaus und identifizierte seinen Sohn Esteban. Esteban Riquet, Student der Medizin an der Universität Barcelona.
Ein Medizinstudent kann einen Penis amputieren und die Wunde nähen.
Ja. Esteban hatte nicht viele Freunde. Es gab nur einen Kommilitonen, mit dem er sich regelmäßig traf. Ramon Torres, auch Medizinstudent. Der wusste bereits Bescheid. Estebans Vater hatte ihn sofort angerufen. Ramons Mutter erzählte uns, dass der Tod seines Freundes ihn sehr mitgenommen hatte und er nach Cambrils gefahren sei, wo die Familie ein Landhaus besaß.
Cambrils? Liegt das nicht in der Nähe von diesem Steinbruch, irgendwo bei Ulldecona?
Genau.
Wie auch immer, das Dorf lag ziemlich weit draußen. Ramon würde erst am späten Abend wieder nach Hause kommen. Wir machten einen Termin für den nächsten Tag aus. In dieser Nacht schlief ich unruhig. Das Telefon weckte mich gegen 5 Uhr früh. Ich war sofort hellwach. Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo, sind Sie noch dran?
Inspektor Delicado, sind Sie es wirklich?
Ja, ich bin Petra Delicado. Wer spricht denn da?
Ich kann nicht reden, Inspektor. Ich kann nicht reden.
Warum können Sie nicht reden? Was ist passiert?
Ich habe Ihnen noch einen Penis geschenkt, Inspektor. Versuchen Sie es diesmal, bitte. Ich flehe Sie an, versuchen Sie herauszufinden.
Wer spricht denn da? Was soll ich herausfinden? Antworten Sie bitte.
Ich kann nicht, Inspektora. Sie verstehen das nicht, aber ich kann nicht reden. Ich kann nicht. Versuchen Sie es allein. Das Päckchen muss bald ankommen.
Ich bitte Sie, wir müssen uns treffen. Sie müssen ja jetzt nicht reden. Hören Sie, ich... Hallo? Ich rief sofort in der zentralen Polizeidienststelle an, um zu erfahren, woher der Anruf gekommen war.
Aus einer öffentlichen Telefonzelle, Inspektora, außerhalb Barcelonas, aus einem Dorf namens Cambrils.
Ich gab Gaston Bescheid und wir trafen uns eine knappe Stunde später im Kommissariat.
Ich habe den Verdacht, dass dieses Früchtchen Ramon heute Vormittag hier nicht auftauchen wird. Rufen Sie bei ihm zu Hause an.
Tatsächlich war Ramon am Abend zuvor nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Anrufe im Haus in Cambrils waren vergeblich. Also fuhren wir hin. Meine beiden Schutzengel im Schlepptau für alle Fälle. Es gelang uns nicht, Ramons Vater davon abzuhalten, uns ebenfalls zu begleiten. Er führte uns zu einem eleganten Landhaus mit großen Fenstern, deren Jalousien hochgezogen waren. Ramons Vater war sehr nervös. Als er den Schlüssel ins Schloss steckte, stellte er fest, dass die Tür von innen verriegelt war.
Das ist kein gutes Zeichen.
Ohne Umschweife trat Gaston die Tür ein.
Lassen Sie mich mitgehen. Es ist immerhin mein Haus.
Bitte bleiben Sie.
Warten Sie, Senor Torres, ich bitte Sie, das ist Vorschrift. Wir rufen Sie gleich herein. Zusammen mit Gaston betrat ich das Haus.
Ist jemand da? Ist jemand im Haus?
Langsam krieg ich Schiss.
Gehen wir nach oben, Inspektora. Hier unten ist nichts.
Wir gingen die Treppe hinauf.
Ist jemand zu Hause? Wir sind von der Polizei, antworten Sie! Seien Sie vorsichtig, Inspektora.
Gaston stieß die Tür zu einem großen Schlafzimmer auf.
Oh, alles peinlichst aufgeräumt.
Die beiden Türen daneben führten zu kleineren Schlafzimmern.
Auch unberührt.
Im mittleren Flur ließ sich eine Tür nicht öffnen. Sie war von innen verriegelt. Wir sahen uns kurz an. Gaston klopfte, erst sanft, dann nachdrücklich.
Aufmachen, Polizei, machen Sie auf!
Absolute Stille. Gaston sah mich fragend an, ich nickte. Dann trat er gegen den Türgriff und die Tür sprang auf. Wir gingen hinein. Ich werde diesen Geruch nie vergessen und den Anblick. Blut, eine Badewanne voll Blut. Weiß und leblos schwamm der Junge in seinem eigenen Blut, war irgendwie unwirklich.
Lassen Sie mich rein!
Sein bleiches Gesicht.
Ich will da durch! Das ist schließlich mein Haus!
Inspektor!
Lassen Sie mich durch!
Wir können Senor Torres kaum noch bändigen!
Ich beugte mich übers Geländer und sah, wie Marquess Ramons Vater festhielt.
Lassen Sie mich
rein! Senor Torres! Senor, wir haben einen Jungen tot aufgefunden. Es könnte Ihr Sohn sein. Wenn Sie ihn so nicht sehen wollen, ist es besser, Sie kommen nicht drauf.
Ich will ihn sehen.
Sie bitte bleiben Sie.
Ach, dann kommen Sie. Er kam die Stufen herauf und blieb mitten im Badezimmer stehen. Dann sank er krampfartig schluchzend in sich zusammen.
Ist das Ramon, Senor Torres?
Er nickte wortlos. Wir halfen ihm hinaus und brachten ihn zu unserem Dienstwagen. Gaston rief den zuständigen Richter in Tarragona an, damit er sich um den Abtransport der Leiche kümmerte. Ich kehrte ins Badezimmer zurück und blieb mit dem Toten allein. Warum hast du dich umgebracht, Ramon? Warum hast du mich vorher angerufen? Der Gerichtsmediziner, in Begleitung des Richters, diagnostizierte, dass Ramon Torres Santa Cana aufgrund einer Selbstverstümmelung im Genitalbereich verblutet war. Als man das blutige Badewasser ablaufen ließ, fand man den säuberlich, mit einem Schnitt abgetrennten Penis und das Skalpell, das er dazu benutzt hatte.
Kein Fenster aufgebrochen. Die Tür von innen verriegelt. Da kommt nur Selbstmord in Frage.
Traurig, sehr traurig.
Oh Gott. Haben Sie mich erschreckt?
Tut mir leid, Inspektora. Das macht uns alle noch verrückt. Ich kann schon nicht verstehen, warum sich jemand umbringt, aber die Vorstellung, dass ein Mann es auf diese Weise tut, ist schlicht unfassbar.
Tja, er hat sich selbst bestraft.
Wofür? Dafür, dass er vorher die anderen Männer entmannt hat?
Sieht ganz danach aus. Aber wo sind die Leichen? Oder wenigstens die Verstümmelten? Und seinen Freund Esteban, hat er den auch auf dem Gewissen? Was für einen Grund kann es dafür geben, dass ein Junge seinen besten Freund entmannt?
Fragen Sie mich nicht nach Gründen. Aber ich bin mir sicher, dass er ihn operiert hat. Esteban starb an der Operation und das löste bei Ramon einen Schock aus.
Wir hätten diesen Selbstmord verhindern müssen. Wir waren mit unseren Ermittlungen zu langsam. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir müssen dranbleiben.
Wir fuhren ins Kommissariat. Das angekündigte Päckchen war da und hatte bereits Alarm ausgelöst. Auch mit dem vierten Penis, der an mich adressiert worden war, erhielt ich eine Nachricht. Dr. Montalban beorderte uns in die Gerichtsmedizin.
Eine kleine Metallspirale. Und etwas ist darin eingraviert.
Lesen Sie schon vor, was steht da?
Ich kann nicht, Subinspektor. Das sind kyrillische Buchstaben.
Kyrillische Buchstaben?
Ja, es kann Russisch oder Bulgarisch sein. Was weiß denn ich? Ich habe in der Schule ein bisschen Altgriechisch gelernt, aber das hier kann ich nicht entziffern.
Am nächsten Tag bekamen wir die vollständigen Laborergebnisse.
Der letzte Penis stammt von Esteban Riquet. Damit haben wir endlich eine vollständige Leiche.
Die Autopsie von Ramons Leiche ergab, dass das langsame Verbluten nach der offensichtlich selbst zugefügten Verstümmelung die Todesursache war.
Damit ist die Hypothese vom Selbstmord untermauert.
Aber was hat Ramon in diesen Tod getrieben? Und warum hat er mir vorher die Päckchen geschickt? Was sollte dadurch aufgeklärt werden? Und warum drückte sich ein Mann, der mir angeblich bei der Aufklärung des Verbrechens helfen wollte, in Hieroglyphen aus?
Er spinnt halt. Er ist wahnsinnig. Er war wahnsinnig.
Die Gravur. Wir gehen damit zur staatlichen Fremdsprachenschule. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter.
Garson maulte, also fuhr ich alleine los. Die Direktorin empfing mich höchstpersönlich.
Ja, das ist Russisch und heißt in etwa Blochin, rein wie die Luft.
Blochin? Was soll denn das heißen?
Na, das ist dein Name, vermute ich. Das kann man nicht übersetzen.
Rein wie die Luft?
Ja, so steht es hier. Blochin, rein wie die Luft.
Dann? Ich fuhr zurück ins Kommissariat. Dort nahm ich mir noch einmal die Unterlagen des Falles vor. Ramons und Estebans Kommilitonen befragen, eventuell jemanden in die Fakultät einschleusen, damit er die Augen offen hält. Die erste Spur, das winzige Wachskreuzchen, sagte uns überhaupt nichts. Unsere Nachforschungen bei der Kirche und den Sekten waren ins Leere gelaufen.
Dann ist da der Kalksteinsplitter.
Ich suchte in den Fotokopien, bis ich die Akte gefunden hatte. Gassons Bericht über unseren Besuch im Kalksteinbruch, die Beschreibung des Steins, der technische Bericht des Sachverständigen und die Kundenliste, die man uns gegeben hatte.
Wir haben die Kunden des Steinbruchs noch gar nicht befragt.
Inspektora.
Ruhig, Subinspektor. Ich hab's gleich.
Ich fuhr mit dem Finger die Namen entlang, bis ich gefunden hatte, was ich suchte.
Sergei Ivanov.
Das war ein dünner Faden. Aber vielleicht...
Eine Inschrift auf Russisch und ein Russe, der einen bestimmten Stein gekauft hat.
Ich verstehe nur Bahnhof.
Ach, schon gut. Wir müssen Palafolz in den Fall einweihen. Er wird für eine Weile Medizin studieren. Das ist sicher sein Traum.
Sie wollen ihn als verdeckten Ermittler einsetzen?
Ganz genau. Kümmern Sie sich darum, Fermin.
In Ordnung, Inspektora, wird gemacht. Wieso gerade Palafolz?
Finden Sie nicht, dass er aussieht wie ein Student?
Eher wie ein Schulbub. Aber was hatten Sie gerade mit diesem Russen?
Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Den nehme ich mir selbst vor.
Ich habe kein gutes Gefühl, Sie alleine...
Danke für Ihre väterliche Fürsorge, Subinspektor, aber Sie sind nicht mein Vater. Und jetzt setzen Sie sich bitte in Bewegung. Ich will, dass Palafolz so schnell wie möglich in einen Musterstudenten verwandelt wird.
Mit Ivanovs Adresse machte ich mich auf den Weg. An der Küste in der Nähe des Steinbruchs hatten Russen in letzter Zeit eine Menge Land gekauft. Die Baustelle von Sergei Ivanov war schon von Weitem erkennbar. Etliche Baumaschinen und unzählige Maurer waren im Einsatz.
Hey, Sie da!
Ja?
Was suchen Sie hier?
Der Mann, der mir in den Weg trat, war unverkennbar Russe. Und sah aus wie eine Mischung zwischen Landstreicher und Architekt. Zwischen 40 und 50, schütterer Bart, ziemlich lange hinter die Ohren gekämmte Haare. Schwarze Hose, ein Jackett, Schal.
Ich bin Polizistin und im Rahmen einer Routineermittlung hier.
Ich hielt ihm meinen Ausweis hin und er prüfte ihn eingehend. Dann lächelte er und streckte mir eine kalte, trockene Hand entgegen.
Inspektora Delicado, womit kann ich Ihnen dienen?
Senor...
Ivanov, aber sagen Sie ruhig, Sergei.
Senor Ivanov, wir ermitteln...
Bevor Sie anfangen, darf ich Ihnen sagen, dass ich Sie kenne?
Sie kennen mich?
Ja, ich habe Sie vor 1-2 Wochen im Fernsehen gesehen.
Ja, was für ein Zufall. Ich bin nur einmal dort aufgetreten.
Ich sehe sehr viel fern. Es hilft mir, die Sprache zu lernen. Ich verbringe sehr viel Zeit in diesem bescheidenen Bauwagen da. Wenn die Maurer Feierabend machen, bleibe ich hier allein.
Warum quartieren Sie sich nicht im Dorf ein? Es muss doch ein gutes Hotel geben.
Nein, nein, in einem Hotel würde ich es nicht aushalten. Ich brauche keine Menschen um mich. Ich lese lieber ein Buch. Hier bin ich gut untergebracht. Darf ich Sie bitten, in meinen Wagen zu kommen und eine Tasse Tee mit mir zu trinken?
Ich war fasziniert, als ich die Ausstattung des Bauwagens sah. Er war holzgetäfelt, es gab einen großen Mittelraum voller Bücher mit gemütlichen Sesseln, einem Schreibtisch und einem schönen Samovar aus Keramik mit Blumenmotiven.
Machen wir Tee. Wie gefällt es Ihnen hier? Ich habe auch eine kleine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer.
Ich nehme das mit dem Hotel zurück.
Kommen wir zur Sache. Sagen Sie, in was für einem Fall ermitteln Sie?
Einen Mord, Senor Ivanov. An den Medizinstudenten Esteban Riquet.
Ein Mord?
Ja, Mord. Totschlag. Wir wissen es noch nicht. Hier, das ist er. Sehen Sie, das Foto ist ziemlich neu.
Heiliger Gott, so ein junger Mann.
Haben Sie ihn schon mal gesehen?
Nein, noch nie. Sollte ich. Ist dieser Junge hier gewesen?
Genau das wollte ich Sie fragen.
Ich weiß es nicht, aber wir können die Arbeiter fragen. Den Vorarbeiter.
Das werde ich. Keine Sorge, das werde ich.
Zucker?
Ach, danke. Erzählen Sie mir etwas über die Bauarbeiten, Senor Ivanov.
Selbstverständlich. Ein Konsortium von russischen Geschäftsleuten lässt hier bauen. Wenn Sie die Namen brauchen, gebe ich sie Ihnen. Ich arbeite für Sie. Ich bin Ihr Vertrauensmann hier, weil ich Spanisch kann.
Was wird hier eigentlich gebaut?
Eine Luxusanlage. Jeder der Gesellschafter bekommt ein wunderbares Haus, wo er seinen Urlaub verbringen und wohin er sich im Alter zurückziehen kann. Das Klima in Russland... Was erzähle ich Ihnen? Wollen Sie noch etwas wissen?
Ich möchte den Maurern ein paar Fragen stellen.
Selbstverständlich. Gehen Sie nur. Ich werde Sie nicht begleiten, dann sind Sie freier.
Ja. Gibt es Russen unter den Arbeitern?
Nein, keinen einzigen. Ich habe niemanden mitgebracht. Alle Arbeiter sind hier vor Ort eingestellt worden.
Als ich aufstand, warf ich noch rasch einen Blick auf die Bücher. Ivanov sah mich eindringlich an.
Intellektuelle Neugier?
Ich kann kein Russisch.
Tiefsinnige Themen, Inspektor. Ich bin zwar ein unbedeutender Mann, strebe aber nach Höherem. Ich lese immer wieder die großen Klassiker meines Landes. Puschkin, Tolstoi, Dostoevsky. Ich lese Lyrik, Theaterstücke, philosophische und sogar theologische Werke.
Ach, sogar das? Interessant. Tja, und wie lange werden Sie hier noch wohnen?
In 5 oder 6 Monaten, wenn der Auftrag erledigt ist, kehre ich nach Russland zurück. Nach Moskau, in meine Heimat.
Schön. Gut, also vielen Dank für den Tee. Und auf Wiedersehen, Senor Ivanov.
Auf Wiedersehen. Sie sind immer herzlich willkommen.
Ohne große Hoffnung machte ich meine Runde bei den Arbeitern. Natürlich, keiner hatte Esteban oder einen anderen jungen Mann auf der Baustelle gesehen. Nichts zu machen. Ich beschloss zu fahren. Ich wollte keine Zeit verlieren. Geisteswissenschaften, Dostojewski, schön und gut. Aber da war noch etwas anderes. Man musste kein Russisch können, um die vielen Kreuze auf dem Buchrücken zu sehen. Es waren auffallend viele religiöse Bücher, die Ivanov in den Regalen stehen hatte. Das Kreuz ist ein internationales Symbol, zum Glück.
Kommissario Coronas, Inspektor Delicado am Apparat.
Sprechen Sie.
Könnten Sie bitte ein paar schnelle Nachforschungen anordnen? Ich will wissen, ob ein gewisser Sergei Ivanov hier oder in Russland aktenkundig ist.
Ja, aber ich warte darauf.
Wenn ich wieder in Barcelona bin, erstatte ich Ihnen Bericht. Ich möchte auch, dass Sie bei den Kollegen in Tarragona nachfragen, ob die Siedlung El Anade, die an der Küste gebaut wird, legal ist. Kümmern Sie sich darum?
Sofort, Inspektor.
Danke, Kommissario. Bei Einbruch der Dunkelheit stand ich bei meinem Chef auf der Matte. Er lächelte. Untrügliches Zeichen dafür, dass er Neuigkeiten für mich hatte. Tatsächlich war die russische Siedlung völlig legal.
Kauf der Grundstücke, Steuern, Baugenehmigung, alles in Ordnung.
Na dann, ist ja wunderbar.
Die Besitzer dieser russischen Geschäftsleute gehören bestimmt zur neuen Mafia. Genau wie die in Alicante, Andalusien und sonst wo. Trotzdem haben wir nichts gegen sie in der Hand. Es gibt keine Haftbefehle von Interpol. Ihr Geld ist blütenweiß und sie schaffen Arbeitsplätze, also solange sie sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Und dieser Ivanov?
Erst habe ich bei Interpol nachgefragt. Aber da ist er nicht registriert. Dann habe ich versucht, mich per E-Mail mit der Moskauer Polizei in Verbindung zu setzen. Aber die haben sich noch nicht gemeldet. Außerdem ist es gut möglich, dass sich der Mann unter falschem Namen und mit falschem Pass hier aufhält.
Und wie sollen wir das rauskriegen?
Tja.
Ich spürte sofort, dass er mich wieder mal um etwas bitten wollte, das nicht zu meinen Pflichten gehörte.
Gar nicht. Wir kriegen es gar nicht raus. Es sei denn, Sie fliegen nach Moskau.
Hurra, ich bin die Idealbesetzung. Ich spreche kein Wort Russisch.
Es scheint unsere einzige Spur zu sein. Sie sind die richtige Wahl. Eine Frau macht in Russland einen viel besseren Eindruck. Am besten verlieren Sie keine Zeit und fliegen gleich morgen.
Gleich morgen?
Subinspektor Garçon wird Sie begleiten. Sie können ihn gleich selber informieren.
Oh ja.
Ist doch nett. So eine kleine Reise.
Boten der Finsternis. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez Bartlett aus dem Spanischen von Sibylle Martin. Erster Teil, Fanpost. Sie hörten Petra Delicado, Lena Stolze, Subinspektor Garçon, Michael Mendel, Kommissario, Bodo Primus, Montalban, Martin Engler, Ivanov, Marc Zack, sowie Johanna Banzer, Christine Davis, Nico Eleftheriadis, Christoph Gavenda, Hubertus Gerzen, Horst Hildebrand, Florian von Manteuffel, Martin Rutenberg, Andreas Zerda, Bert Wesselmann und Doris Wolters. Ton und Technik Daniel Sänger und Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Uta Maria Heim.